Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Die Corona-Krise hat natürlich auch den Sport ganz stark betroffen. Meisterschaften wurden abgebrochen, Trainingshallen geschlossen, der Schulsport fiel aus. Eine Zeit lang ging so gut wie gar nichts mehr. Die nach dem Schock des Lockdowns entwickelten Sicherheits- und Hygienekonzepte sollen es nun ermöglichen, sich Schritt für Schritt wieder an den gewohnten Sportbetrieb heranzutasten. Wolf-Sören Treusch war in Berlin unterwegs, um sich einen Überblick zu verschaffen, wie die Sportmetropole seit Mai mit dieser Ausnahmesituation klarkommt.
Heute erstes Training, achtet auf die Abstände. Auch wenn es euch gegenseitig vermisst habt und so und euch wieder knuddeln wollt und euch liebkosen wollt, alles gut. Aber nach dem Training, alles klar, Jungs?
Es ist der 19. Mai. Mit launigen Worten begrüßt Trainer Željko Ristić seine Spieler zur ersten Übungseinheit nach der Corona-Zwangspause. Gut zwei Monate haben die Fußballer des Berliner SC den Platz nicht mehr betreten. Für Mannschaftskapitän Luis Ernst komplett ungewohnt, wie er sagt.
Ja, man ist dann auch nicht richtig ausgelastet. Wir haben ja sonst auch 3-4 Mal die Woche Training auch noch in dem Bereich. Plus am Wochenende ein Spiel, das geht ja schon immer noch auf den Körper auch. Und wenn das dann auf einmal abrupt wegfällt, dann hat man auf einmal auch viel mehr Zeit. Für andere Dinge auch, ist auch mal ganz schön, aber es fehlt einem natürlich dann doch schon nach 1-2 Wochen.
Okay, Jungs, Abstände einhalten. Achtet auf die Abstände.
Die Auflagen, unter denen die Fußballer im Mai und Juni wieder trainieren dürfen, sind streng. Maximal 8 Personen pro Gruppe, 1,50 Meter Mindestabstand, 2 Kämpfe verboten. Željko Ristić, der sowohl die erste Herren als auch die U19 des Clubs trainiert, hat aus 32 Spielern 4 Gruppen gebildet. Quasi im Schichtsystem übt er mit ihnen einfache Passkombinationen und Torschüsse.
Also es ist wirklich schwierig, weil im Prinzip musst du alles kontrollieren. Eigentlich bist du ein Kontrollorgan, das ist kein Trainer.
Und die musst du auseinanderhalten, wird das zu dicht?
Habe ich schon gesagt.
Wir wollen keine Schließung hier haben mehr.
Gab es schon eine?
Ja, wir standen kurz davor.
Wann denn?
Platzwart Frank Obermüller passt auf, dass die Corona-Regeln eingehalten werden. Andere Nutzer der Sportanlage auch.
Das ist jetzt noch nicht mal anschwärzen. Für mich ist das ein Aufeinander aufpassen. Weil sollte hier das Gesundheitsamt kommen, und das läuft so, wie das jetzt gerade hier so läuft. Schließen wir uns die Anlage, dann hat keiner mehr was davon.
In die Lücken reinbewegen, okay?
Der erste Kick nach der Corona-Zwangspause, insgesamt unbefriedigend. Den Fußballern könnte es egal sein, die Meisterschaft wurde abgebrochen.
Nicht, ey, bleibt auf eurer Längsseite, nicht ins andere Feld gehen, nicht nach innen gehen.
Nicht aber der Pokalwettbewerb. Und hier trifft der Sechstligist Berliner SC auf den Viertligisten und letztjährigen Pokalsieger Viktoria 89. Trainingseinheiten wie die heute sind keine gute Vorbereitung. BSC-Mannschaftskapitän Luis Ernst sieht es dennoch gelassen.
Wir spielen ja gegen Viktoria und dem wird es ja wahrscheinlich eh nicht gehen. Das sind ja auch nur Menschen und keine Maschinen und die müssen auch erstmal wieder reinkommen. Von daher sehe ich das eigentlich relativ entspannt. Das ist natürlich eine Herausforderung, aber dafür spielen wir ja Fußball für solche Spiele.
Wann und unter welchen Bedingungen das Pokal-Halbfinale ausgetragen wird, ist zu diesem Zeitpunkt im Mai 2020 völlig offen. Ein Dilemma, in dem der Berliner, aber auch der Sport insgesamt in Deutschland steckt. Langfristige Planungen in Zeiten der Pandemie undenkbar. Der Deutsche Olympische Sportbund prognostiziert für seine Mitgliedsorganisationen deshalb Schäden in Milliardenhöhe. DOSB-Präsident Alfons Hörmann sieht eine Pleitewelle auf den organisierten Sport zurollen.
Wenn es wirklich so sein wird, dass vor 21 keine Veranstaltungen und keine nennenswerten Aktivitäten im Wettkampfsport möglich sind, dann befürchten wir, dass Sport Deutschland 2021 nicht mehr wiederzuerkennen ist, weil damit dann ein Dominoeffekt entsteht und aus den vielen Brandherden, die wir derzeit erkennen, ein Flächenbrand werden dürfte, der auch in dem Teil der Gesellschaft zu nachhaltigen und drastischen Schäden führen wird.
Die Sportstätten gesperrt, keine Wettkämpfe, keine Zuschauereinnahmen. Viele Vereine und Verbände stehen jetzt schon am finanziellen Abgrund. Bund und Länder haben deshalb diverse Soforthilfeprogramme geschnürt. Der Berliner Senat in Höhe von 8,2 Millionen Euro. Ein Viertel der Summe fließt auf die Konten der 4 Profiklubs im Hallensport. Das sind die Basketballer von Alba Berlin, die Eishockey-Eisbären, die Handballfüchse und die BR-Volleys. deren Geschäftsführer KW Niromant, gleichzeitig Sprecher aller Berliner Profiklubs, ist froh über diesen Schritt.
Wenn wir nicht die richtigen Unterstützungen bekommen hätten, dann hätte tatsächlich der Berliner Sport am Abgrund gestanden. Auch vor allen Dingen auch die Profiklubs, weil die sind sehr abhängig von den Zuschauereinnahmen, von den Beiträgen der Sponsoren. Wir alle wären wirklich in eine sehr schwierige Situation reingekommen, wenn die Beschlüsse, die jetzt gefasst worden sind, auch seitens der Politik, nicht gekommen wären.
Am Beispiel der Nachwuchsarbeit in seinem Verein macht der Manager der BR-Volleys deutlich, wie wichtig die finanziellen Hilfen sind.
Wir haben gerade ein neues Programm vor 3 Jahren aufgesetzt gehabt, berlinweit mit anderen Vereinen, wo wir inzwischen über 350 Kinder in diesem Programm drin haben. Wir haben selber im Verein 20 Jugendtrainer, die wir über Jahre aufgebaut haben. Wir haben natürlich versucht, die alle auch weiter zu bezahlen, damit die uns nicht abhanden kommen. Das war uns enorm wichtig, dieses Gerüst nicht zu verlieren. Weil in dem Moment, wo wir die Trainer verlieren, dann verlieren wir auch die Spieler und die Kinder.
Die 4 Profiklubs aus dem Hallensport setzen jedoch nicht nur auf staatliche Hilfen. Sie versuchen, die schwierige finanzielle Situation aus eigener Kraft zu meistern. Wie alle Clubs in der DEL haben auch die Berliner Eisbären ihre Spieler dazu verpflichtet, in der kommenden Saison 1/4 ihres Gehalts von den Umsatzerlösen des Vereins abhängig zu machen. Soll heißen, 75% des Gehalts sind garantiert, mehr gibt es nur, wenn die Einnahmeseite stimmt. Und die Handballfüchse Berlin reduzierten gleich zu Beginn der Corona-Krise ihren Kader um 2 Profis und setzen jetzt verstärkt auf den eigenen Nachwuchs. Zudem ging Manager Bob Hanning Klinken putzen, bei den Sponsoren wie bei den Fans, mit Erfolg.
Ich habe persönlich jeden einzelnen Dauerkartenbesitzer angeschrieben, ihm die Situation erklärt und wir haben insgesamt 1.100 Euro an unsere Dauerkartenbesitzer zurücküberwiesen.
Nur 1.100 Euro, eine geringe Summe im Vergleich zu dem, was die Fans hätten zurückfordern können. Von den gut 8 Millionen Euro, die der Berliner Senat bereitstellt, erhält der Amateur- und Breitensport in der Hauptstadt 6 Millionen. Die ersten Hilfsgelder wurden bereits abgerufen, bestätigt der Präsident des Berliner Landessportbundes, Thomas Hertel.
Also zumindest ist bei uns über den Landessportbund knapp 1 Million Euro abgeflossen nach den Prüfungen der Anträge, die bei uns eingehen. Wir haben insgesamt etwa 140, 150 Anträge vorliegen. Es werden aber weitere folgen. Stellt sich heraus, dass bei den Vereinen vor allen Dingen natürlich die Frage Mitglieder eine Rolle spielt, obwohl erstaunlich ist, dass eben viele Mitglieder tatsächlich die Treue halten. Das ist ein tolles Zeichen für den Sport, aber sie haben natürlich Einnahmeverluste aus Gastronomie, aus Kursen, die sie machen, gerade im Gesundheits- und Rehabilitationsbereich. Das belastet die Vereine schon sehr schwer.
Bisher weitgehend unbeschadet durch die Krise gekommen ist der Berliner Hockeyclub, einer der erfolgreichsten Hockeyvereine in Deutschland. Idyllisch gelegen am Rande des Grunewalds. Der BHC verfügt über viele zahlungskräftige Mitglieder, die halten ihrem Club bisher die Treue. Aber Sponsoren sprangen ab, wegen Corona, bestätigt Vereinspräsident Dirk Gassmann.
Ganz konkret bedeutet das, dass von den 3 großen Sponsoren, die wir für unsere beiden Bundesligisten haben und für den Jugendbereich, sich 2 dazu entschieden haben, ihr Engagement nicht weiterzuführen. Im Damenbereich konnten wir das schon mit einem neuen Sponsor erfolgreich überwinden, das Problem. Im Jugendbereich sind wir nach wie vor auf der Suche, aber da zeichnet sich auch eine Lösung ab. Also das sind natürlich Summen, die sind im niedrigen, 5-stelligen Bereich.
Es ist der 14. Juli. Erstmals seit dem Lockdown stehen die Bundesliga-Frauen des BHC wieder als Mannschaft auf dem Kunstrasenplatz. Wie alle anderen Kontaktsportarten war auch das Hockeyspielen im Team seit Mitte März verboten. Als am Ende des Trainings 2 Kämpfe geübt werden, also genau das, sagt Mannschaftsführerin Jana Gonnermann, worauf sie 4 Monate lang verzichten mussten, ist die Stimmung ausgelassen.
Heute war super. Man hat uns angesehen, dass wir uns sehr gefreut haben aufs Spielen. Irgendwie nochmal was anderes, wenn man dann wieder den Schläger in der Hand hat und wirklich zusammen auf dem Platz spielt und Hockey spielt. Jeder hat sich einfach unglaublich gefreut, dass es wieder losgeht. Weil es wirklich so cool ist, gemeinsam irgendwie die Aktion zu machen, aufs Tor zu schießen, 2 Kämpfe zu führen, zusammen zu spielen. Man hat es auch auf dem Spielfeld gehört, wir haben uns irgendwie gegenseitig angefeuert. Wenn man einen guten Torschuss gemacht hat, kriegt man einen Kommentar. Wenn man einen guten Ball gespielt hat, das ist einfach was Besonderes. So.
Torfrau Anna Kilian gehört zum Perspektivkader der deutschen Hockeynationalmannschaft. Mit Hilfe einer Sondergenehmigung trainierte sie auch während der Corona-Zwangspause. Kontaktlos und mit Abstand. Technik, vor allem aber Athletik.
An sich macht man ja den Sport, um Hockey zu spielen. Und Athletik ist mehr so ein Mittel zum Zweck, damit man besser im Sport wird und Dinge leichter einem fallen. Wenn man dann weiß, okay, ich weiß nicht so richtig, wann es wieder weitergeht, aber ich muss trotzdem Athletik halt machen und mich fit halten, dann kann es ja langwierig sein und macht auch nicht unbedingt immer Spaß. Aber umso cooler ist es jetzt, wieder richtig einsteigen zu können und wieder das zu machen, warum wir eigentlich spielen.
Wir müssen ein paar Spieler in das Tor da. Und wenn du Forehand oder Backhand Pass, beide okay.
Jana Gonnermann fand zu Beginn des Lockdowns für kurze Zeit noch einen anderen Ort, an dem sie ihrer Leidenschaft nachgehen konnte.
Ich war tatsächlich im Hof spielen. Im Hinterhof. Habe ich meinen Schläger genommen und bin mit dem Ball hinten in den Hinterhof gegangen. Tat mir auch ein bisschen leid um die Nachbarn, ehrlich gesagt, weil es halt natürlich schon sehr. Deswegen konnte man es dann vielleicht doch nicht so lange machen.
Weil Jana und die anderen auch etwas Sinnvolles mit ihrem Bewegungsdrang anstellen wollten, liefen sie im Juni, um Spenden zu sammeln. Einen Monat lang, so viele Kilometer wie möglich. Die Laufstrecken wurden getrackt, die Kilometer addiert. Heraus kamen knapp 1.700 Laufkilometer, umgerechnet 600 Euro. Die gehen jetzt als Spende an die DKMS, ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei.
Neben dem ganzen Hockey, und wir freuen uns darüber, steht ja auch irgendwie trotzdem noch die Gesundheit.
Und deshalb haben die Spielerinnen sich konsequent an die Corona-Maßnahmen gehalten. Auch wenn ihnen in den 4 langen Monaten durchaus hin und wieder Zweifel kamen, ob die Einschränkungen tatsächlich nötig waren, erzählt Anna Kilian.
Klar ist man nicht immer mit allem zufrieden, aber man muss sich ja dann mal ein bisschen zu selber zurücknehmen und überlegen, okay, hey, es gibt vielleicht auch wichtigere Dinge und es geht gerade mehr um die Allgemeinheit als ich, um mein Einzelwohl. Und ob das jetzt wirklich so wichtig ist, dass ich das in dem Moment mache oder ob es wichtig ist, dass alle das in ein paar Monaten wieder machen können.
Berlin ist das letzte Bundesland, das das Kontaktsportverbot aufhob. Zuletzt hatten diverse Sportorganisationen, darunter auch der Berliner Hockeyverband, sogar mit einer Klage gedroht. Jetzt also dürfen alle wieder im Team trainieren, ohne Abstand. Weil Sommerferien waren, hat der BHC-Nachwuchs insgesamt 5 Monate pausiert. Clubpräsident Dirk Gassmann lässt durchblicken, dass er die rigide Senatspolitik für einen Fehler hält. Wer weiß, fragt er, wie viele Kinder jetzt mit dem Hockey aufhören.
Stand heute ist es, glaube ich, ein höheres Risiko, dass man als Jugendlicher, als Kind den Bezug zum Sport verliert oder sich zu wenig bewegt, deutlich höher zu bemessen ist als das Risiko, an Corona zu erkranken. Was schwerer wiegt, die Gesundheit der Allgemeinheit oder die Gesundheit des Einzelnen, das ist aber eine Frage, auf die ich sehr ungern antworte.
Seit Mitte Juli dürfen auch die Fußballer des Berliner SC wieder gegen andere Mannschaften ran. Vorbei die Zeit der endlosen Lauf- und ergebnislosen Torschussübungen und der langen Fahrten ins benachbarte Umland. Weil in Brandenburg Kontaktsport früher wieder möglich war, wichen viele Berliner Clubs dorthin aus. In einem dieser Spiele verletzte sich BSC-Mannschaftskapitän Luis Arnst am Sprunggelenk.
Klar, die Intensität ist natürlich anders als im Training, die Zweikämpfe sind anders, werden härter geführt. Unter Wettkampfbedingungen zu spielen ist immer was anderes, als wenn man einfach nur trainiert. Und das war natürlich erstmal wieder ein bisschen ungewohnt, aber man kommt ja relativ schnell rein, das ist ja wie Fahrradfahren quasi. Also die Jungs sind ja alle keine Blinden und die wissen ja auch, dass man erstmal vielleicht am Anfang sich nicht verletzen sollte und halt ein bisschen dosierter vielleicht auch reingeht und dann passt es schon.
Bleiben Sie bleiben! Theo, zeig dich!
Alle paar Tage finden nun Testspiele statt. Es läuft die Vorbereitung auf die neue Saison in der Berlin-Liga. Wobei die alte noch gar nicht abgeschlossen ist. Der BSC steht noch im Pokal-Halbfinale gegen den Regionalligisten Viktoria 89. Lange ging es hin und her, unter welchen Bedingungen das Spiel stattfinden solle. Der Berliner Fußballverband dachte sogar kurz darüber nach, die Mannschaften 14 Tage vor dem Spiel in Quarantäne zu schicken. Das ist nun vom Tisch. Klar ist aber, dass wie bei den Profis im Moment noch keine Zuschauer zugelassen sind. Schade findet BSC-Trainer Jelko Ristic.
Wenn man einigermaßen 50 koordiniert Amateurfußball, dann kann man auch Zuschauer zulassen. Das geht schon. Ob du im Supermarkt reingehst oder hier zuschauen tust mit Maske, das sollte mit Maskenpflicht sein. Und dann können die Leute auch zuschauen. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Mit Abstand geht schon alles.
Jelko Ristic kennt sich aus im Fußballgeschäft. Seit 5 Jahren trainiert er verschiedene Teams des Berliner SC. Davor war er unter anderem 13 Jahre Nachwuchstrainer bei Hertha BSC. Zahlreiche Bundesliga- und auch Nationalspieler gingen durch seine Hände. Er findet es zwar gut, dass der Profibetrieb schon früh seine Arbeit wieder aufnehmen durfte und die Bundesliga-Saison zu Ende gespielt wurde. Aber er kritisiert, dass der Deutsche Fußballbund die Folgen der Corona-Krise nur verwaltet habe, nicht gestaltet.
Was ich sehr schade finde, dass es keine Idee gab, alternative Möglichkeiten zu schaffen für den Amateurfußball. Das heißt, irgendein Ventil für den Amateurfußball zu schaffen. Ideen oder Konzeptionen oder irgendwas, was vielleicht noch spannend wäre, vielleicht für Amateurvereine. Da hätte man wirklich was Cooles machen können. Und da fand ich so, dass man nicht abgeholt wurde. Fand ich so, vom DFB gab es einen ganz massiven Stillstand und das fand ich so schade.
Der DFB legte zwar einen 5-Punkte-Plan zur Zukunft des Fußballs vor, aber, so seine Kritik, wie die Kinder und Jugendlichen möglichst schnell wieder auf den Fußballplatz ihres Vereins kommen könnten, dazu gab es kein Konzept. Und so beobachtet Jelko Ristic, im Hauptberuf Streetworker in Berlin-Kreuzberg, seit einigen Monaten die Renaissance des Straßenfußballs.
Jetzt, seit Corona da war, explodieren Bolzplätze. Viele wollten trotzdem spielen und im Training konntest du nicht spielen. Da hast du nur trainiert und das Ventil waren die Bolzplätze, sind sie auf Bolzplätzen haben Fußball gespielt.
Wie viele der Straßenkicker dem Vereinsfußball verloren gehen, kann er nicht einschätzen. Übergreifende Zahlen und Daten, die den Schaden durch Corona belegen können, gibt es nicht. Aber schon jetzt steht fest, dass der Amateur und speziell der Nachwuchsfußball einen besonders hohen Preis zahlen werden.
Also von der 80-Meter-Linie etwa bis zum zweiten Sprenger.
Ortswechsel. Die Leichtathletikanlage im Sportforum Berlin. Auf dem Programm Sprinttraining.
Locker anfangen, aber schön stabile Rumpfposition, von oben laufen.
Frank Paul lässt es an diesem Tag locker angehen. Er trainiert Lisa-Marie Coyer, eine der besten deutschen 100-Meter-Läuferinnen. Am Tag zuvor hat die Sprinterin einen Wettkampf mit insgesamt 4 Starts absolviert. Jetzt ist sie ausgelaugt. Das schwüle Wetter tut ein Übriges. 2 U16-Mädchen trainieren mit. In den ersten Wochen der Zwangspause trainierte Lisa allein.
Kleine Pause, will jemand was trinken? Dann los.
Ja, am Anfang war das schon ein bisschen erschreckend, muss ich sagen.
Auch Lisa-Marie Coyer erwischt der Lockdown im März unvermittelt. Von einem Tag auf den anderen steht die Sportwelt still. Schrecklich sei das für sie gewesen, erzählt sie. Bis hin zu Schweißausbrüchen in der Nacht.
Ich habe alles versucht, ich bin früh schlafen gegangen, ich habe gelesen, dann nachts komplettes Handy weggelegt, alles mögliche, habe Meditation, Hörbücher, alles wirklich versucht und es hat wirklich lange gedauert, bis ich wieder so meinen normalen Schlafrhythmus gefunden habe. Das war dann schon auch ein bisschen beängstigend, wenn man merkt, man kann gar nicht irgendwie was dagegen tun.
Dabei hat sie Glück. Als Athletin des Olympiakaders erhält sie eine Sondergenehmigung für die Nutzung der Sportanlage. Sie kann wie gewohnt weiter trainieren, allerdings eben nur allein.
Ja, ich muss schon gestehen, es war sehr, sehr komisch, dann auch harte Läufe alleine zu machen, Starts alleine zu machen. Man konnte sich gar nicht messen und das brauchst du ja auch irgendwo auch im Training, um zu wissen, wo stehst du überhaupt. Funktioniert das Training gut? Entwickelst du dich weiter? Das war dann schon eine ganz komische Zeit.
Dann der nächste Schock. Erst werden die Olympischen Spiele in Tokio abgesagt, danach die Leichtathletik-Europameisterschaften in Paris. Und das jetzt, wo sie in einer super Form ist, denkt sie.
Als beides dann abgesagt worden ist, war das dann wirklich richtig schwer. Als dann hieß, man weiß nicht, ob man überhaupt dieses Jahr Wettkämpfe machen kann, dann klar kommt man dann in so einen Sprudel, wo man sich denkt, okay, wofür mache ich das dann diese Saison? Ne? Also was machen wir denn? Wo sind jetzt die Ziele?
Ja, aber da haben wir dann relativ schnell umgeschaltet. Ich habe ihnen dann erklärt, dass das eigentlich für uns insofern positiv ist, als dass wir jetzt in Ruhe, ohne Druck, Sachen noch mal ein bisschen ausprobieren können und sehen können, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und dann eben mit einer noch größeren Sicherheit in die olympische Saison gehen können. Und das hat dann auch wieder geklappt, da hat sie dann wieder den Schalter umlegen können und eben sehr gut trainiert auch.
Vorne, hinten, genau. Ganz locker, schön im Rhythmus bleiben.
Frank Paul lässt seine Sprinterinnen gerne auch auf Rasen laufen, barfuß. Das stärkt Fußmuskulatur und Bänderapparat, sagt er. Der Trainer profitiert von den veränderten Umständen durch Corona. Im Hauptberuf Lehrer hatte er wegen der Schulschließung auch Vormittagszeit für Lisa. Gemeinsam feilten sie in den vergangenen Monaten an Kleinigkeiten, veränderten die Schrittlänge, stärkten den Hüftbeuger.
Zum einen sehe ich, dass sie physisch in einer sehr, sehr guten Verfassung ist. Zum anderen sehe ich, dass bestimmte Dinge, die vorher noch nicht so ganz geklappt haben, schon besser laufen. Wir haben auch noch ein bisschen was an der Kopfmuskulatur gemacht, weil sie immer so die Tendenz hatte, mit dem Kopf so nach hinten zu gehen. Das führt dann dazu, dass man so ein bisschen ins Hohlkreuz fällt und praktisch aus dieser optimalen Laufposition rauskommt, wo man Druck erzeugen kann. Und alles, was ich so sehe, ist sie auf einem ziemlich guten Weg.
Die Ergebnisse geben den beiden recht. In den wenigen Wettkämpfen dieses Sommers läuft Lisa Marie Coyer eine persönliche Bestzeit nach der anderen. Ihre Motivation ist auch zurück.
Ich habe gesehen, das, was sie machen, macht mich wirklich schnell. Ich habe gemerkt, okay, ich bin in einer richtig guten Form und die Zeiten, die ich gelaufen bin, die waren wirklich, wirklich gut. Und dann habe ich gesagt, okay, trotzdem mir meine eigenen persönlichen Ziele zu setzen, ist doch auch cool. Damit ging es dann auch irgendwie, ja.
Und mit geschlossenen Augen nacheinander zurück.
Bleibt ihr Traum von Olympia. Lisa ist nicht nur sportlich auf einem guten Weg, auch beruflich. Sie studiert Sozialarbeit und hat die Corona-Pause genutzt, mehr als ursprünglich geplant, für die Uni zu tun und einige Prüfungen vorzuziehen. Jetzt hat sie den Kopf frei für Olympia, vorausgesetzt, die Spiele finden im kommenden Jahr tatsächlich statt.
Puh. Sagen wir mal so, ich bin optimistisch und hoffe einfach, dass es klappt. Für mich und für meinen Traum. Ja, steht 2021, bis wirklich die Absage kommt, findet für mich Tokio statt.
5 Monate nach Beginn des Lockdowns geht es für den organisierten Sport jetzt um alles. Die Vereine wollen endlich wieder in den Wettkampf und Spielbetrieb zurückkehren. Unter Corona-Bedingungen mit entsprechenden Hygienekonzepten. Das scheint machbar. Die entscheidende Frage aber ist, wann und unter welchen Bedingungen werden auch wieder Zuschauer zugelassen? Und wie viele Fans dürfen künftig Bundesligaspiele in der Halle besuchen? Basketball, Eishockey, Handball, Volleyball, die Auswahl ist beträchtlich. Bis zum 24. Oktober sind in Berlin alle Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Zuschauern immer noch untersagt. Gute Gespräche gibt es, bestätigt KW Nieromand, Geschäftsführer des mehrmaligen deutschen Volleyballmeisters BR Volleys und Sprecher der Berliner Profiklubs. Er macht aber auch deutlich, es muss eine Lösung mit Zuschauern her.
Wenn wir Geisterspiele machen müssen über die ganze Saison, da würde ich mir wirklich überlegen, ob wir das machen, weil das ist für uns wirtschaftlich gar nicht darstellbar. Wenn das Geisterspiele sind auf eine begrenzte Zeit, da kann man sicherlich darüber nachdenken. Wenn das Situation ist, wo man sagt, 50% Kapazität der Max-Schmeling-Halle darf genutzt werden, unter Einhaltung gewisser Hygienekonzepte, auch darüber kann man nachdenken.
Das wären knapp 6000 Zuschauer. Eine Zahl, die angesichts der Infektionslage vollkommen utopisch klingt. Die Spielsportverbände in der Halle wollen Zeit gewinnen. Deshalb haben sie den Restart ihrer Ligen auf Oktober und November geschoben. Ob sie es aber wirklich schaffen werden, wirtschaftlich zu überleben?
Wir müssen uns in diesen Momenten insgesamt abgewöhnen, nur zu meckern und zu fordern. Wir müssen auch mit dem zufrieden sein, was machbar ist. Es sind ja nicht nur wir, die Unterstützung brauchen.